ARD. Die Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3. Mit Anne-Dore Krohn und Thomas Böhm.
Das wird ein Podcast mit vielen tollen Momenten heute.
Wie recht du hast, liebe Anne-Dore. Zum Beispiel sprechen wir mit Ralf Rothmann über seinen neuen Erzählungsband mit dem schillernden Titel Museum der Einsamkeit und erfahren, dass dieser Titel nur durch einen Verleser entstanden ist.
Und dann berichten wir von einer Seilbahnfahrt mit Annette Gröschner über den Gärten der Welt.
Mhm. Und sprechen mit Juan Escuse, einem Autor, der Geld in Kryptowährung verloren hat, dann aber ein Buch schrieb über Menschen, die mit Kryptowährungen reich geworden sind.
Also reich an tollen Momenten ist diese Sendung auf jeden Fall.
Herzlich willkommen zu den Literaturagenten, dem Podcast mit den Bücherblättern.
Favorit Buch.
Ein altes Ehepaar, das in seiner Wohnung ständig extrem laut die Türen schlägt, scheinbar ohne erkennbaren Grund. Ein Pfarrer, der seine todkranke Tochter besucht, die ihre Sorgen seit langem einer Handpuppe namens Herr Dingens anvertraut. Ein Mann, der ein Verhältnis mit seiner schwarz arbeitenden Pflegerin beginnt, bis deren Söhne ihn besuchen und erpressen. Museum der Einsamkeit heißt Ralf Rothmanns neuer Erzählungsband. Er versammelt Geschichten von Menschen, deren sowieso schon schwieriges Leben durch ein einziges Ereignis aus der Bahn geworfen wird. Die Literaturagenten sprachen in dieser Woche mit Ralf Rothmann über Geheimnisse, ungastliche Räume und den Trost des Lesens.
Herzlich willkommen bei den Literaturagenten Ralf Rothmann.
Vielen Dank, guten Tag.
Ja, Herr Rothmann, gleich in der ersten Geschichte gibt es eine Figur, einen Maurerlehrling, und der steht morgens früh auf, um ungestört Erzählungen von Tschechow lesen zu können. Wie hat denn Ihre Liebe zu dieser Form begonnen, zu den Erzählungen?
Ich fing ja mit Erzählungen an, also das heißt, ich fing eigentlich mit Lyrik an, aber Gedichte haben sich bei mir immer nur ereignet und alle ein paar Wochen, und was macht man dann in der Zwischenzeit? Ja, und ich wollte dann immer in einen Arbeitszusammenhang und fing dann an, Erzählungen zu schreiben. Dann wurden es dann doch längere Texte, so 130, 150 Seiten zunächst. Aber dann bin ich auf den Roman gekommen, und wenn ich dann einen Roman geschrieben hatte, das hat sich durchgezogen mein ganzes Leben lang, dann war ich immer so erledigt, dass ich dachte, nee, jetzt um Gottes Willen nicht schon wieder eine längere Form, obwohl da einer anklopfte. Aber ich habe dann gedacht, ich schreibe jetzt erstmal Erzählungen, und habe dann immer wieder verkannt, dass Erzählungen zu schreiben viel anstrengender ist, als einen Roman zu schreiben. Und war dann am Ende wieder so erschöpft, dass ich dachte, jetzt erhole ich mich erstmal im Roman.
Warum ist denn das Schreiben von Erzählungen anstrengend?
Ja, Sie sind ja, wenn Sie einen Roman schreiben, sind Sie irgendwann in so einem atmosphärischen Kontinuum. Und das trägt Sie, auch der Ton trägt Sie. Und ein Roman hat ja auch Höhen und Tiefen, und es ist letztlich dann immer eine Geschichte. Während Sie, wenn Sie Kurzgeschichten schreiben, in der Regel sind ja immer so 10, 12 Geschichten in einem Band, da ist ja jede Geschichte anders. Jede Geschichte erfordert eine andere Aufmerksamkeit. Also wenn man das bildlich sagen würde, ein Roman hat Gipfel und Täler, und die muss er auch haben. Mhm. Während eine Kurzgeschichte, da ist alles Hochebene, da ist alles so, dass jedes Wort wichtig ist, und ich will sogar so weit gehen zu sagen, jede Silbe. Wenn Sie in einem entscheidenden Satz eine Silbe zu viel machen, dann geraten Sie ins Straucheln und kippen von der Hochebene. Das kann durchaus passieren. Und deswegen ist es schon sehr, sehr anstrengend.
Sie haben in Ihrem vorherigen Buch Theorie des Regenbogens ja eine kleine Eloge auf die Form der Erzählung der Kurzgeschichten verfasst. Und da heißt es unter anderem, alle großen Verfasser von Kurzgeschichten, ob nun Tschechow, Cortázar, Carver, O'Connor, Polger oder Böll, waren Humanisten. Wie hängt das zusammen, das dem Menschen zugewandte und die Kurzgeschichte?
Sagen wir mal so, ein Heiratsschwindler kann einen wunderbaren Liebesroman schreiben, oder ein eiskalter Karrierist kann trotzdem einen anrührenden Roman schreiben. Das ist schon möglich. Aber in der Kurzgeschichte schwingt immer auch mit die Persönlichkeit des Autors, ohne dass die autobiografisch wären. Ja. Nicht? Auf eine gewisse Distanz hin können Sie nichts mehr vortäuschen. Also wenn Sie 10 Seiten schreiben, dann sind Sie entweder ein humaner Mensch oder Sie sind es nicht. Das sieht man auf den ersten Blick. Und deswegen ist es so, ja.
Das Motto Ihres Buches, Herr Rothmann, entstammt einem Lied von Bob Dylan und lautet Sometimes I wonder what it's gonna take to find dignity. Also frei übersetzt, manchmal wundere ich mich darüber, was es braucht, um Würde zu finden. Sind Ihre Geschichten auch eine Suche nach Würde?
Ja, die Protagonisten, die suchen ganz sicher nach dieser Würde und sind in ihrer Würde auch oftmals verletzt. Das ist sicher richtig. Und das ist ein Aspekt in allen Geschichten, ja, kann man so sagen.
Sie haben in einem Beitrag des Norddeutschen Rundfunks über Ihr Buch gesagt, Sie hätten die Geschichten eine nach der anderen geschrieben. Es war also ein fortlaufendes Geschichten-Niederschreiben. Was war das denn für eine Schreiberfahrung für Sie?
Das ist bei jedem Erzählungsband eigentlich so, es ist immer dieselbe. Also ich fange mit einer Geschichte an und meistens und oft ergibt sich daraus wieder die nächste und so weiter. Und das hängt ab eben von einer inspirierten Situation. Ich brauche dann immer bestimmte Umstände, ich brauche Horizont, ich brauche das Meer und die ersten Fassungen der Erzählungsbände sind immer am Meer entstanden. Und dann, wenn ich Glück habe und wenn die Sterne gut stehen, dann ereignet sich das, ja.
Der Titel Museum der Einsamkeit fällt spät im Buch in einer Geschichte, in der eine Mutter und eine Tochter sich permanent gegenseitig vorwerfen, ein verkorkstes Leben zu führen. Die Tochter gebraucht die Formulierung Museum der Einsamkeit und es ist nicht ganz klar, ob sie einen Witz machen will oder ob sich darin nicht eine bittere Wahrheit verbirgt, dass die Stadt Baden-Baden das Grundstück der Mutter gekauft hat für ein Museum der Einsamkeit. Einsamkeit ist ja doch ein klares Gefühl, aber keine der Figuren im Buch sagt von sich, dass sie einsam ist. Warum nicht? Möchten die das geheim halten oder ist ihnen das nicht bewusst?
Ja, es ist ihnen oftmals nicht bewusst, aber es sind ja auch in der Regel keine lamoyanten Menschen. Also die Einsamkeit, auch die existenzielle Einsamkeit, ist jeder dieser Figuren ja immanent und dessen sind sie sich bewusst. Ja, und Museum der Einsamkeit ist ja letztlich aus einem Versprecher geboren. Die Frau, die das sagt, ist eine einsame Frau. Tatsächlich wird ja in Baden-Baden das Museum der Eisenzeit gebaut. Dieser Versprecher deutet also auf ihre eigentliche Situation hin. Nicht? Das ist übrigens eine Marotte von mir, dass ich immer und immer wieder falsch lese, falsch höre. Neulich war ich beim Friseur und die Friseuse mit einem Venuszeichen an der Goldkette und pinkfarbenen Strähnen im Haar hielt mir vor der Haarwäsche eine Flasche hin und ich las Tötungsshampoo für Männer. Ja. Oder wenn ich Hunger habe und irgendwo steht Nadelstreifen, lese ich Nudelstreifen. Ja, so. Das ist so eine Marotte und aus dieser Marotte heraus entstand dann auch der Titel des Buches. Ich habe eigentlich Museum der Eisenzeit wollte es lesen und habe dann im schnellen Blättern Museum der Einsamkeit gelesen und dachte dann, oh, das ist der Titel des Buches, ja.
Favorit Buch.
Unser Favorit in dieser Woche ist der neue Erzählungsband von Ralf Rothmann mit dem Titel Museum der Einsamkeit.
Ja, und das Thema Einsamkeit hat ja viele Dimensionen. Hannah Arendt hat zum Beispiel auf die politische hingewiesen, die Vereinsamung vieler Menschen als Voraussetzung für das Aufkommen des Totalitarismus mit seinen Versprechungen von einer Gemeinschaft. Was bedeutet es für Sie, Ralf Rothmann, sich literarisch mit der Einsamkeit auseinanderzusetzen? Also auch angesichts der Tatsache, dass Schreiben ja auch ein einsamer Beruf ist, zumindest ist man alleine dabei.
Ja, nee, ich glaube, einsam ist man beim Schreiben nicht. Allein stimmt schon, aber das Wort allein ist ja nichts Negatives zunächst mal. Da steckt ja viel drin, das All, das Einssein und so weiter mit dem All vielleicht. Aber naja, die Einsamkeit ist die, die ich da beschreibe, ist die, die ich um mich herum sehe. Ich muss gestehen, dass ich mich in meinem Leben selten einmal einsam gefühlt habe, aber ich habe von Kindheit auf immer gelesen. Und ich glaube, wer liest, ist nicht einsam oder ist es viel weniger. Aber ich sehe natürlich um mich herum Menschen, die sind einsam, auch wenn sie zum Beispiel in Beziehungen, in Ehen leben oder und das hat mich eigentlich immer berührt. Auch dass das nicht angesprochen wird und wie die Einsamkeit sich verbirgt, wie die Menschen ihre Einsamkeit verbergen. Das fand ich immer interessant. Gerade hier, ich lebe hier in einem Stadtteil, in der sehr, sehr viele alte Menschen leben und da habe ich den Eindruck, viele, viele sind einsamer, aber sie gestehen es sich nicht ein. Sie kaschieren das mit so Accessoires der Leere, mit teuren Häusern und schicken Autos und schicken Kleidern und so weiter. Aber dahinter ist natürlich eine große Tristesse.
Ralf Ruthmann, es gibt eine Geschichte, die heißt Budenzauber. Die hat mich sehr berührt, weil sie mich in meine eigene Kindheit versetzt hat. Die Eltern gehen abends aus, ein Junge soll auf seinen kleinen Bruder aufpassen und er ist mit der Situation, die dann entsteht, überfordert. Ich lasse jetzt mal alle Details weg, weil ich darauf hinaus will, dass sie diese Geschichte aus der Ich-Perspektive erzählen. Die Geschichte über Mutter und Tochter im permanenten Streit erzählen sie aus der dritten Person. Was beeinflusst ihre Entscheidung, ob sie eine Geschichte aus der Perspektive einer Figur erzählen oder mehr von außen auf die Figuren schauen?
Na, das hängt davon ab, was ich darstellen will. Diese Geschichte mit den beiden kleinen Kindern, die von den Eltern für eine Nacht allein gelassen werden, die ist ja in der dritten Person geschrieben. Und das wäre ja auch unglaubwürdig gewesen, wenn ich ein sechsjähriges Kind in der Ich-Perspektive hätte erzählen lassen. Ja, das ginge ja nicht. Ne? Aber andere Geschichten, wo ich vielleicht die innere Befindlichkeit eines Menschen deutlicher machen will, sind dann besser in der ersten Person erzählt. Weil der Allwissen analysierende Erzähler, das ist nicht so meine Haltung. Mir ist selbst zu viel unklar. Ich versuche immer und ich hoffe immer, dass meine Figuren, die ich erfinde, dass die mir Klarheit auch über mich selbst verschaffen.
Jetzt wird mir gerade bewusst, dass ich sowas Ähnliches wie Sie beim Verlesen, beim Verhören auch gemacht habe. Ich habe ja gesagt, die Geschichte Budenzauber ging mir so nah, ich glaubte, die sei in der ersten Person geschrieben.
Das spricht doch für die Geschichte.
Ja, allerdings.
Ralf Ruthmann, was uns auch aufgefallen ist, ist, dass es in Ihren Büchern immer wieder Feiern der Musik gibt. Also in Ihrem ersten Roman Stier, da wird sinngemäß gesagt, eine Symphonie von Beethoven sei besser als jeder Trip. Und Musik ist immer wieder ein wichtiges Motiv in mehreren Geschichten, auch in diesem Band, zum Beispiel in die Melodie Bei Nacht. Da gibt es zunächst Geräusche, die hören sich an wie nervige Versuche am Klavier. Und dann aber nach einem einschneidenden Ereignis erklingt plötzlich elegante und gekonnt gespielte Jazzmusik. Welche Rolle spielt Musik und Musikalität für Ihr Schreiben oder auch beim Schreiben?
Ja, Musik war das Urerlebnis in meinem Leben wahrscheinlich, denn ich bin in einer proletarischen Umgebung aufgewachsen, da wurde nicht gelesen und also ich war der Einzige in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der überhaupt gelesen hat, damals noch Enid Blyton und Karl May. Und dann fing das ja auch schon mit den Beatles an, nicht? Das war ja dann so, wenn ein Beatles-Lied im Radio gespielt wurde, dann haben die Eltern gesagt, mach die Negermusik aus, ja. Und die rhythmische Logik, die rhythmische und klangliche Logik der Musik meiner Lieblingsbands, und das war Spencer Davis Group oder Cream, die hat mein Sprachempfinden auch beeinflusst. Ich glaube, die erste Erfahrung in Sprache, über die Möglichkeiten von Sprache habe ich nicht durch Lektüre, sondern durch Musik erfahren. Diese Rhythmen, die ans Herz gingen, die waren auch für mein späteres Schreiben ganz, ganz wichtig. Und dann sagt ja auch immer jede Musikauswahl in einem der Romane oder in einer der Erzählungen auch immer etwas über die jeweiligen Figuren aus.
Darf ich zuletzt noch einmal auf die eingangs zitierte Eloge auf die Kurzgeschichte zu sprechen kommen? Darin sagen Sie, Kurzgeschichten erhöhen die Lebensspannung. Was ist die Lebensspannung?
Es gibt ja Romane, selbst Romane großartiger Schriftsteller. Da müssen sie keine absolute, ungeteilte Aufmerksamkeit an den Tag legen. Es gibt Passagen bei Faulkner, die kann man getrost überlesen. Aber eine Kurzgeschichte erfordert schon beim Lesen eine unglaubliche Intensität. Und da haben sie dann eben diese doppelte Realität, die diese Lebensspannung erzeugt. Nämlich, sie sind einerseits ganz da, nämlich beim Lesen der Kurzgeschichte. Und sie sind gleichzeitig ganz woanders. Und das meinte ich mit die Lebensspannung.
Vielen Dank für ein weiteres Buch, mit dem Sie unsere Lebensspannung immens erhöht haben. Vielen Dank, Ralf Ruthmann.
Ich danke Ihnen.
Ralf Ruthmanns Erzählungsband Museum der Einsamkeit ist bei Suhrkamp erschienen, hat 268 Seiten und kostet 25 Euro.
Und wenn Sie Ralf Ruthmann aus seinen Geschichten lesen hören möchten, haben Sie dazu Gelegenheit am 26. Juni im Peter-Huchel-Haus in Michelsdorf und am 27. Juni in der Buchhandlung Knesebeck 11 in Berlin-Charlottenburg.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Der heutige Wirkungstreffer kommt von der Berliner Autorin und Kolumnistin Kirsten Fuchs. Kirsten Fuchs ist seit vielen Jahren nicht nur auf den Berliner Lesebühnen unterwegs, sie schreibt auch Theaterstücke und Kolumnen. Sie schreibt Jugendromane und Kinderbücher, zum Beispiel über den Miesepups. Sie hat für den Roman Mädchenmeute unter anderem auch den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen.
In dieser Woche stand Kirsten Fuchs in Potsdam vor vielen Schülerinnen und Schülern auf der Bühne, um die Rede zum Ende Ende der Schulzeit zu halten. Die gibt es seit einigen Jahren zum Auftakt des Literaturfestivals Lit Potsdam. Kirsten Fuchs sprach über einen Bus, der die ganze Welt abbildet. Unter anderem ging es um die Frage, ob man sich auf freie Plätze setzen sollte oder nicht, auch wenn Ältere an Bord sind.
Wir haben die Gelegenheit natürlich am Schopf ergriffen und haben Kirsten Fuchs am Rande dieser Veranstaltung für die Literaturagenten nach ihrem Wirkungstreffer gefragt.
Ich habe das neue Buch von Yannick Han-Biao-Federer dabei. Das heißt, für immer sehe ich dich wieder. Das hat Yannick geschrieben, weil er und seine Freundin ein Kind verloren haben bei der Geburt. Und Yannick hat das verarbeitet. Es ist einfach ein sehr ehrliches, berührendes Buch. Sagt man über viele Bücher, aber bei dem Buch ist es einfach noch 1000-mal so, weil es einen natürlich völlig wegbrettert. Und ich empfehle das Buch, muss aber dazu sagen, dass man die ersten Seiten komplett durchheult und dann wird es nicht einfacher, aber man fängt das an begleitend zu lesen und den versucht es zu verarbeiten, also sowohl als Schmerz, als Erlebnis, als auch literarisch das zu verarbeiten. Das macht es einem nicht leichter, aber es ist halt einfach, wir sitzen in unserer Realität und dann gibt es so eine dünne Membran zu Katastrophen und das ist eine der größten privaten Katastrophen, die ich mir so vorstellen kann. Und das zuzulassen, diese dünne Membran mit dem Autor durchzugehen, ja, das ist irre. Also das ist ein sehr tolles, warmes Buch, was viel um Liebe handelt und Respekt vorm Leben. Ich muss dazu sagen, es hat auch einfach eine unglaublich literarische Qualität, das Buch. Also Yannick kann, glaube ich, über alles schreiben, aber hier ist er einfach an allem dran, an dem Kern.
Das sagt die Autorin Kirsten Fuchs über ihren Wirkungstreffer. Yannick Han-Biao-Federers Roman Für immer sehe ich dich wieder, erschienen im Söckamp Verlag, 184 Seiten, 20 Euro.
Und die Rede zum Ende der Schulzeit, die Kirsten Fuchs diese Woche in Potsdam gehalten hat, die senden wir auch, und zwar auf Radio 3 Ende Juli, dann nämlich, wenn die großen Ferien in Berlin und Brandenburg anfangen.
Annette Gröschner ist bei den Literaturagenten keine Unbekannte. Immer wieder taucht sie bei uns als lesende Autorin auf. Natürlich ist sie aber auch vor allem eine schreibende Autorin, unter anderem mit Büchern wie Moskauer Eis oder zuletzt zusammen mit Peggy Mädler und Wenke Seemann. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Dieses Frühjahr ist ein neuer Roman von ihr herausgekommen. Schwebende Lasten heißt er. Darin erzählt Annette Gröschner die Lebensgeschichte einer Blumenbinderin und Kranfahrerin, die 1913 in Magdeburg geboren wurde. Also du hast ja Annette Gröschner für unseren RBB-Podcast/Literatursendung Orte und Worte getroffen. Wo habt ihr euch denn verabredet?
Ja, du hast ja schon gesagt, Annette Gröschners Roman erzählt die Lebensgeschichte einer Magdeburgerin, Hanna, die erst Blumenbinderin ist und später Kranführerin. Und Annette hat vorgeschlagen, dass wir uns in Marzahn-Hellersdorf treffen, und zwar bei den Gärten der Welt, um dort Seilbahn zu fahren. Also für Orte und Worte suchen wir uns ja immer Plätze aus, die zum Buch passen. Und Seilbahn fahren über den Gärten der Welt passt aus mehreren Gründen. Zum einen blühen da jetzt natürlich jede Menge Blumen jetzt im Frühling. Und die Sicht von oben aus der Seilbahn, also dieses Gefühl, über den Dingen zu schweben, das passt wiederum gut zum Kranfahren. Denn diese Hanna in Annette Gröschners Buch genießt es sehr, im Kran ein bisschen Abstand zu haben zur Welt. Und wir sind dann auf der Hellersdorfer Seite eingestiegen in die Schwebebahn und dann über den Kienberg, übers Blumenmeer geschwebt.
Ja, so muss der Dichter leben. Das Schweben taucht ja schon im Titel des Romans auf, Schwebende Lasten. Wie erklärt sich der eigentlich? Hat der auch was mit Kranfahren zu tun?
Ja, das sind die Worte eines Warnschildes, und zwar aus der Schwermetallindustrie. Der ganze Satz geht so: Unter schwebenden Lasten lauert der Tod. Annette Gröschner kommt ja aus Magdeburg. Das ist ein Ort der Schwerindustrie, des Maschinenbaus, der Rüstungsindustrie auch. Und seitdem Annette Gröschner diesen Satz kennt, unter schwebenden Lasten lauert der Tod, wollte sie immer einen Roman schreiben, der die ungewollte Poetik dieses Warnschildtextes aufgreift.
Unter schwebenden Lasten lauert der Tod, hieß es in den 40er Jahren und ich glaube zu DDR-Zeiten, so Vorsicht vor schwebenden Lasten. Also das ist das, was der Kran transportiert und unter dem man sich nicht aufhalten darf. Aber ich finde, das ist ein tolles Bild fürs Leben. Ich meine, alle unsere Leben sind schwebende Lasten. Wenn wir Glück haben, schwebt es mehr, als dass es irgendwie runterfällt.
Ja, und diese Hanna schwebt nicht gerade durchs Leben, was aber nicht an ihr liegt, sondern an den Umständen. Also 2 Weltkriege, 2 Diktaturen, Hunger, Armut, Bombenkrieg. Aber die ist eine echte Macherin. An einer Stelle heißt es, über sich redete Hanna selten, es fragte auch niemand nach. Aber Annette Kröschner, die redet jetzt über sie in diesem Buch. Eine Figur, die stellvertretend steht für unerzählte Frauenbiografien des 20. Jahrhunderts.
Was ich noch nicht ganz zusammenkriege im Kopf: zuerst Blumen binden, dann Kran fahren. Das ist ein ganz schöner Sprung.
Ja, das stimmt. Das sind so die Umstände, die Hanna später eben auf den Kran bringen. Und zwar in der DDR als Kranfahrerin gesucht werden. Im Herzen ist sie aber immer eine Blumenliebhaberin. Also Blumen sind ihre ganze Leidenschaft und ihre Sicht auch auf die Welt. Also sie sieht das Leben buchstäblich durch die Blume. Sie vergleicht sogar ihre Kinder mit Blumen.
Sie wünscht sich dann, dass ihr Sohn lieber eine mehrjährige Pflanze wäre, weil sie einfach viel Ärger mit ihm hat und ja auch in anderen Situationen. Also als ein Haus zusammenstürzt, sie sehr genau anguckt, was passiert eigentlich mit der Pelargonie, die im Blumenkasten ist. Wie versucht die sich noch gegen die Steine zu wehren, wenn die runterfallen und sie dann unter sich begraben. Ja. Solche genauen Beobachtungen von Pflanzen. Und das macht sie eben halt eher als mit Menschen. Obwohl sie später, als sie auf dem Kran ist, auch immer sehr genau guckt, was unter ihr passiert. Aber auch da nimmt sie ja Blumen mit hoch.
Ja, das ist natürlich ein schönes Bild, das sich bei mir absolut hält. Diese Kranfahrerin, die sich eine Topfpflanze mit in die Kabine nimmt. Und die Blumen strukturieren nicht nur Hannas Leben, sondern auch das Buch. Also jedes Kapitel trägt den Namen einer Blume, Ringelblume, Akelei, Studentenblume und so weiter. Das sind alles Blumen, die in einem bestimmten Strauß vorkommen. Und das ist eine wichtige Kernszene des Romans. Denn einmal kommt ein Mann in den Blumenladen zu Hanna und er zieht eine Postkarte aus der Tasche. Da ist das Gemälde eines holländischen Künstlers drauf. Ambrosius Boschart heißt er, ein Stillleben aus dem 17. Jahrhundert. Das gibt es wirklich, dieses Stillleben. Klar. Und der Mann möchte, dass sie ihm genau diesen Strauß nachbindet. Aber Hanna sagt sofort, das geht nicht, weil wenn die Tulpen blühen, blühen die Rosen gerade nicht. Das war halt in den 30er Jahren. Also anders als heute, wo man fast jede Blume gleichzeitig bestellen kann, ging das damals nicht. Sie bindet dann einen anderen Strauß für ihn, aber er kommt ihn nicht abholen. Und das ist ein ungelöstes Rätsel, das diese Hanna bis ins hohe Alter beschäftigt.
Aber in den Gärten der Welt, über die ihr geschwebt seid, habt ihr da einige dieser Blumen von der Postkarte wiedergefunden?
Ja, tatsächlich. Wir haben gleich nach dem Aussteigen aus der Seilbahn die Akelei gefunden. Die kommt in diesem Strauß vor, genauso auch die Tulpe und das Hornveilchen. Also die Liebe zu den Blumen, die zog sich durch unsere Begegnung und die zieht sich auch durch Hannas Leben, durch alle Kriege und Krisen. Und diese Figur wurde für mich beim Lesen richtig lebendig mit ihrer trockenen, anpackenden Art. Das ist so eine Art, die Annette Kröschner von Zeitzeuginnen kennt. Sie lebt ja seit den 80er Jahren in Berlin-Prenzlauer Berg und hat sich immer wieder viel mit Geschichte und Geschichten beschäftigt.
Ja, das ist diese Generation, die ja viel mitgemacht hat. Die kannte ich halt auch schon, also nicht nur durch meine Großeltern, sondern auch durch die vielen Frauen, mit denen ich Interviews gemacht habe in den 90er Jahren, so alten Prenzlauer Bergerinnen. Und die hatten ja diese Gabe, die ich mir dann wirklich auch so abgeguckt habe, dass sie gleichzeitig was ganz Trauriges und was ganz Lustiges erzählt haben, sodass einem irgendwie so das Lachen im Hals stecken blieb. Und diese Art von narrativer Dramaturgie, die finde ich einfach gut, ja. Also weil es liegt immer alles nah beieinander, das Lachen und die Trauer.
Also so eine gute Portion Resthumor, die bleibt immer übrig und das zeichnet eben diese Hanna aus und auch diesen ganzen Roman.
Das alles ist nachzulesen in Annette Gröschners Roman Schwebende Lasten, der ist erschienen im CH Beck Verlag, 282 Seiten, kosten 26 Euro. Die Folge Orte und Worte Seilbahnfahren mit Annette Gröschner ist zu finden auf den Webseiten des RBB, bei iTunes und vor allem in der ARD-Audiothek.
Dass es am Ende so eskaliert, habe ich mir nicht erträumen können. Das sagt ein Sebastian in Juan Escuses neuem Buch. Und weiter sagt er, weil ich damals ja auch nicht gedacht habe, ich will 1000-mal so viel Geld wie jetzt.
Sebastian ist einer, der sein Glück mit Kryptowährung versucht hat und immens reich damit geworden ist. 4 solcher Kryptogewinner porträtiert Juan Escuse in seinem Buch 1000-mal so viel Geld wie jetzt. Und mit Juan Escuse sind wir jetzt verbunden. Hallo, guten Tag, Herr Guse.
Hallo.
Ja, Herr Guse, Sie sind Autor und Soziologe. Zuletzt sind von Ihnen die Romane Lärm und Wälder und Miami Punk erschienen. Was hat Sie jetzt dazu bewogen, sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen und warum wollten Sie darüber schreiben?
Die Antwort darauf ist vielleicht zweiteilig. Die eine hat eigentlich im Grunde nicht direkt was mit Kryptowährungen zu tun. Also zunächst werde ich als Soziologe und Autor gleichermaßen hellhörig, wenn da etwas entsteht, etwas ist, was sich als Disruption erzählt. Also wenn das daherkommt und sagt, etwas Bestehendes ist vorbei und jetzt kommt was Neues. Und das sind wir. Da ist schon mal Musik für mich. Und wieso, da möchte ich rein. Und das andere ist dann das wirklich Inhaltliche. In der Soziologie ist es ja auch, wenn man eine allgemeine Theoriebildung betreiben will oder einen konzeptionellen Beitrag hat, dann macht man das an einem konkreten Gegenstand. Mhm. Und Kryptowährungen oder sozusagen die Versprechungen, die mir damit verbunden sind, die Sehnsüchte, die das erfüllen soll für das einzelne Individuum, sind für mich der Gegenstand, an dem ich so ein gesamtgesellschaftliches Moment irgendwie abbilden lässt, nämlich so eine Krise der Erwerbsarbeit, der Erwerbsgesellschaft, der Mittelschicht, die sozusagen nach alternativen Vermögensbildungsmitteln und Wegen sucht.
Und es liest sich auch wie Literatur. Allein die erste Fallgeschichte, das ist die von Basti, das ist ein Kiffer und der hat illegales Bargeld vom Dealen, das legt er auf ein Krypto-Wallet und dann gewinnt er erst aus Zufall, dann wird es zur Methode. Um sich zu erden, arbeitet der aber trotzdem auf dem Friedhof für 10,50 Euro die Stunde, obwohl er eigentlich mit Krypto gerade 30.000 Euro am Tag verdient. Was hat Sie an diesem Mann interessiert, Herr Guse, dass er eben nicht so ein typisches neureichen Leben lebt? Also er hat eben nicht den Cabrio oder die Villa im Grünen.
Genau, also die Figuren, die letzten Endes im Buch gelandet sind, ist eben, bildet nicht alles ab an das Sample, an Personen, das ich getroffen habe. Eine Sache, die sie gemein haben, ist eben, dass sie nicht diesen Sprung, diesen ökonomischen Sprung auch in ihrem Lebensstil übersetzen. Also nicht eine Änderung des Habitus im Sinne von, davor habe ich in der Behindertenpflege gearbeitet und jetzt kaufe ich mir einen Ferrari F40 und lebe an der Côte d'Azur, sondern im Grunde fast schon so, auch so ein Beharren auf das Bestehende, ein Weiterführen des Bestehenden. Und das fand ich erstmal interessanter als diese schon so auserzählten Bilder von Personen, die einen radikalen Wandel umheben. Und dann ist es im Grunde nur, welche Marken, welche Orte, sozusagen die symbolischen Träger dieses Lebensstilwandels.
Ja, da gibt es auch großartige Szenen. Also einer dieser Kryptogewinner fährt mit einem verbeulten Saab durch die Gegend, kauft sich eben kein neues Auto, sondern mobilisiert das alte immer wieder. Einer lebt in einer WG in Berlin-Neukölln, also wirklich mit Dusche in der Küche, nicht besonders luxuriös, aber der hat sich von seinen Gewinnen eine riesige Menge AirPods Pro gekauft und die liegen aufgeladen in einer Salatschüssel neben der Wohnungstür. Also so ein Understatement, Sie nennen das auch Sleeper-Verhalten. Ist es das, was Sie besonders beeindruckt hat?
Übrigens, ja, zu den AirPod Pros, die habe ich tatsächlich hier noch liegen. Ich habe heute leider das Case im Zug verloren, also werde ich mir ein neues Case bestellen. Aber ich benutze die nach wie vor. Genau, Sleeper wären ja sozusagen genau das, was ich eben beschrieben habe. Also Personen, die nicht nach außen ihre Kaufkraft nicht als Haut tragen. Und dann ist es dann aber eben dieses, wenn man dann gerade besonders interessant, wenn man die Leute zu Hause besucht, das war nicht immer der Fall, aber in dem Fall eben schon, dann hat man, haben die eigentlich, merkt man dieses Bestehende, aber das Neue schreibt sich eben rein. Und das ein Ausdruck davon ist halt eben diese Figur, die weiß, dass sie so ein bisschen schusselig ist und dazu neigt, alles zu verlieren. Also kauft sie sich einfach 50 AirPod Pros, legt sie sich neben die Tür und nimmt, wie andere sich so Kaugummis mitnehmen für unterwegs, nimmt der sich halt immer so Kopfhörer mit, weil er weiß, er wird eh einen davon verlieren.
Das ist finanzielle Freiheit.
Genau. Das Buch fängt eine Stimmung ein, die vielleicht gerade viele Menschen teilen, das Gefühl nämlich, dass sich Arbeit, mein Vater hätte gesagt, ehrliche Arbeit nicht mehr lohnt. Immer wieder wird Krypto als Utopie bezeichnet, als Gegenbewegung zum mangelnden Vertrauen in die Finanzsysteme. Inwiefern, Herr Guse, würden Sie Krypto als eine Gegenkultur bezeichnen? An einer Stelle fällt ja im Buch sogar der Begriff Punk.
Also das Selbstverständnis ist auf jeden Fall genau dieses, zu sagen, gegen den Mainstream, gegen bestehende, vor allem Finanzinstitutionen, aber nicht nur. Es hat auch so ein, da ist auch in den Subströmungen auch ein bestimmter politischer oder eine gesellschaftliche Utopie, die so sehr technokratisch ist, ne? Sozusagen gesellschaftliche Probleme mit Technologie zu lösen. Aber, und das geht natürlich auf unmittelbar zurück auf die Gründung von Bitcoin, ne? Also sozusagen die erste Kryptowährung, sozusagen als Antwort auf die Finanzkrise 2008, 2009, zu sagen, dieses System ist kaputt, wir brauchen ein neues. Und auch wenn das alles nicht funktioniert hat und Bitcoin weit weg von dieser ursprünglichen Idee ist, bleibt sozusagen dieses Selbstverständnis von, wir sind eine Gegenbewegung, bestehen. Und deswegen finde ich auch Krypto interessanter, und das bringt mich zu meinem ursprünglichen Punkt, warum ich jetzt diesen Gegenstand als Beispiel für die Krise der Erwerbsgesellschaft nehme und Krise der Mittelschicht, ist, natürlich gibt es tausend alternative, hochspekulative Objekte. Man kann auch Lego-Sets sammeln, selten, ne? Und darauf sozusagen auf Gewinne hoffen. Aber das Interessante an Krypto ist eben genau diese ideologische Einfärbung, dass es eben nicht nur darum geht, also in der Erzählung nicht nur darum geht, das Individuum reich zu machen, sondern einen gesellschaftlichen Wandel voran.
Ich muss gestehen, Herr Guse, beim Lesen Ihres Buches hat es mir dann doch so ein bisschen unter den Fingernägeln gejuckt, ob man nicht vielleicht doch auch selber in Krypto investieren sollte, weil diese Geschichten, die animieren einen natürlich so ein bisschen dazu. Und Sie haben geschrieben in diesem Buch, dass auch Sie sich anstecken ließen. Sie haben 2000 Euro investiert, die Sie leider komplett wieder verloren haben. Aber wie sieht es jetzt aus nach dieser jahrelangen Beschäftigung mit Krypto und nach diesen Erfolgsgeschichten? Lassen Sie jetzt die Finger von Krypto oder haben Sie so ein paar geheime Insider-Tipps mitgenommen?
Nee, ich lasse die Finger davon. Das ist ja auch ein Kern sozusagen Mechanismus, mit dem man sozusagen Leute reinbekommt. Die meisten Kryptowährungen, die mit Abstand meisten, sind letzten Endes ja Nullsummenspiel, ne, weil es ja da keine Produktivität gibt. Das heißt, der Wert kann nur steigen, weil jemand anderes zu einem höheren Preis einkauft. Das lebt eben davon, von genauso Erzählung. Ich kenne jemanden, der damit gemacht hat. Und anderen Mechanismen, die sozusagen diese FOMO, diese Fear of Missing Out, die Angst, irgendwas zu verpassen, die wird natürlich ganz massiv bewirtschaftet, indem immer wieder sozusagen nach außen in den Leuten in den Schädel gepresst wird, es ist noch nicht zu spät. Das ist 14 Jahre nach Bitcoin immer noch nicht zu spät, es wird immer noch weitergehen. Und das ist natürlich eine Voraussetzung, weil man natürlich will, die schon früher dabei sind, brauchen neue Leute, damit der Preis weiter steigt.
Wir haben auch einen Anlagetipp, 23 Euro investieren in Juan S. Guse und sein Buch 1000-mal so viel Geld wie jetzt, erschienen im S. Fischer Verlag. 192 Seiten, wie gesagt, für 23 Euro. Und statt 2000 Euro zu verlieren, haben Sie dann noch sehr viel Geld, um sich weitere gute Bücher zu kaufen. Vielen Dank für das Gespräch
und für
diese Aufklärung.
Danke.
Danke.
Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
94 Seiten, die es in sich haben. Hunchback, so heißt die Novelle der japanischen Autorin Sau Ichikawa. 1979 wurde sie mit einer neuromuskulären Störung geboren. Sie ist auf ein Beatmungsgerät und einen Rollstuhl angewiesen. Sie hat jetzt den wichtigsten japanischen Literaturpreis gewonnen, den Akutagawa-Preis.
Das Buch wurde zum Bestseller, unter anderem auch für den International Booker Prize nominiert. Hunchback erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die versucht, ihrem stark eingeschränkten Körper Erfahrungen wie Sexualität, Empfängnis, Abtreibung abzutrotzen. Für den Literaturagenten hat die Autorin und Literaturwissenschaftlerin Miku Sophie Kümel das skandalträchtige Buch gelesen. Hallo Miku.
Schönen guten Tag.
Miku, die Hauptfigur des Buches heißt Shaka Izawa und die hat das erklärte Ziel, Mensch zu werden. Was verbirgt sich hinter diesem Wunsch?
Ja, das ist eigentlich schon die ganze Frage, die hinter dem kompletten Buch steht. Was ist überhaupt Menschsein? Ich glaube, wenn man es gelesen hat, würde man sagen, es geht eigentlich darum, gesehen zu werden. Also die Erzählerin lebt in so einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, die ihr tatsächlich sogar gehört. Ihre Eltern haben ihr das vermacht. Also sie ist finanziell well off und lebt dort, aber ist eigentlich natürlich dahinter verschlossenen Türen und hat wenig Gelegenheit, an einem Alltag außerhalb dessen teilzuhaben. Und es geht sehr, sehr viel darum, wie kann Teilhabe eigentlich aussehen und wie kann man gesehen werden, wenn man so empfindet, die Erzählerin das eigentlich unsichtbar ist in der Form, wie man existiert für die meisten Menschen.
Es gibt in diesem Buch Szenen, die pornografisch nach gerade anstößig sind, zum Beispiel Tötungsfantasien gegen einen Fötus, der nur gezeugt wird, damit er abgetrieben werden kann. Allein schon der Gedanke erscheint monströs. Wogegen richtet sich die Provokation der Autorin?
Ja, also Ichikawa fordert halt so ein bisschen heraus, was wir überhaupt für eine Vorstellung haben von Schuld und von auch Reinheit und zum Beispiel auch von sowas wie Fürsorge. Also diese entgrenzte Erzählerin, die kann eben all das denken. Und dazu muss man ja auch sagen, wir steigen quasi in das Buch ein mit so einer Szene, die wie so ein weirder Porno sich liest. Und dann ist irgendwie klar, diese Erzählerin schreibt das, die verdingt sich damit im Internet sehr menschliche Geschichten und Erzählungen zu vertreiben und hat eh auch mehrere Identitäten online, wo sie sich eben in Worten komplett ausleben kann. Die Lebensnähe, die das hat, ist ein wichtiger Punkt, weil sie immer wieder auch thematisiert, wie sehr sie als niemals als sexuelles oder überhaupt irgendwie fleischliches Wesen gelesen wird aufgrund ihrer Behinderung. Sie sagt, glaube ich, sogar an einer Stelle, bin jung, bin weiblich, ich habe Geld und wenn ich nicht diese Behinderung hätte, dann würde ich gesehen werden und mir stünde die Welt offen.
Es gibt eine Episode in diesem Buch, von der ich noch nie was gehört hatte, die uns aber sehr gegenwärtig vorkommt. Als nämlich die Mona Lisa Ende der 1940er Jahre in Japan ausgestellt wurde, wurde sie mit roter Farbe besprüht. Wie fügt sich diese Geschichte in die Novelle von Sao Ichikawa ein?
Naja, das ist eben ein Thema, bei dem natürlich sehr roh und sehr materiell irgendwie eingegriffen wird in sowas wie Schönheit und ein Bild von dem, was irgendwie Menschheit, was Kultur ist und was Kulturgut ist. Und ich finde, diese Kraft, die diese Aktion hat, verblasst eigentlich noch im Vergleich zu dem, was diese Lektüre-Erfahrung des Buches ist. Weil wenn man sagt, so Literatur ist irgendwie eine Empathieschule, dann ist es an dieser Stelle wirklich einiger Mut, den man braucht, um sich auf Ichikawas Geschichte einzulassen, da reinzugehen und dieser Figur zuzuhören und ihren Gedanken. Weil ich glaube, dass es uns dabei ertappt, dass wir natürlich alle sagen, Ableismus ist furchtbar und die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung ist schrecklich. Aber sich an bestimmte Gedankenwelten anzunähern und eine bestimmte Räume aufzumachen und sich da wirklich reinzugeben, so immersiv wie dieser Roman das macht, das trauen sich wahrscheinlich die meisten nicht.
Ja, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, der Text behandelt das Thema Behinderung und ist verfasst von einer Autorin, die das Schicksal der Behinderung teilt. Wie ist das dem Buch anzumerken?
Ich glaube, in der starken Materialität, die das hat, also ich habe ja vorhin schon erzählt, das sind auch so Texte eingewoben, die die Erzählerin quasi ins Internet stellt, auch provokante Tweets, die sie mit einer anderen Personality sozusagen hochlädt und was sie in Forenbeiträgen schreibt. Und dann ist immer der Clash mit den Schilderungen der Realität, der zum Beispiel Mechanik hinter ihren verschiedenen Versorgungseinrichtungen, ihr Beatmungsgerät, wie sie den Speichel mit so einer Schwammmechanik selbst auftupfen muss und wie sie eigentlich selber ihren Körper die ganze Zeit aktiv und bewusst unterstützen muss und viele Dinge machen muss, die meisten von uns überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und das ist auch ganz toll übersetzt von Katja Busson. Das ist halt eine unfassbare Intensität und Materialität und ist nie barock, sondern immer knapp und klar, aber sehr eindrücklich. Und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass es diese Autorin ist, die es geschrieben hat, oder die eine Person mit einer Behinderung. Es ist, glaube ich, vor allem diese Autorin, die das geschrieben hat, die auch gesagt hat, selbst im Übrigen, sie möchte ungern jetzt zu so einem Symbol werden als eine behinderte Autorin, sondern die sagt, die Leute sollten sich vielleicht lieber fragen, warum es so lange gedauert hat, bis eine behinderte Person mal diesen Akutagawa-Preis bekommen hat.
Und jetzt, Miko, das ist ja wie immer die allerschwierigste Aufgabe. Ein Kurzurteil für den Buchaufkleber von diesem Buch Hunchback.
Eine Arie über das Menschsein. Kraftvoll, schrankenlos und unerschrocken in der Ergründung der Frage, was das eigentlich sein soll, so ein Mensch.
Das sagt unsere lesende Autorin Miku Sophie Kümel über das Buch Hunchback von Sao Ichikawa. Übersetzt von Katja Busson, erschienen im Echo Verlag, 94 Seiten, kosten 22 Euro.
Und schon mal merken, am 18. Juli stellt Miku Sophie Kümel ihren neuen Roman Hanna über Leben und Werk der Künstlerin Hanna Höch im Deutschen Theater vor. Karten sind jetzt schon zu erwerben. Wir kommen und sagen vielen Dank für die Vorstellung dieses, wie gesagt, skandalträchtigen Buches. Danke, Miku.
Vielen Dank.
Heute endet die Aktion Berlin liest ein Buch, mit der wir 2 Wochen lang die Stadt in einen großen Lesekreis verwandelt haben, in vielen Veranstaltungen rund um den Roman Pi mal Daumen von Alina Bronski. Ja, Thomas, du warst ja bei einigen Veranstaltungen mit dabei und hast Eindrücke, Stimmen und so weiter gesammelt. Gab es für dich Momente, die dir jetzt besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, viele. Angefangen von der Eröffnungsveranstaltung mit Alina Bronski, bei der sie uns ja die Figuren genauer vorgestellt hat. Den 16-jährigen Erzähler Oskar, der sich für ein Mathe-Genie hält und, weil er zudem noch aus wohlhabenden, adligen Hause stammt, auf den Rest der Welt herabblickt. Und die zweite Figur ist Moni Kosinski, eine 53-Jährige, die sich mit Vorliebe in Leopardenmuster kleidet, mit 3 Minijobs die ganze Familie am Laufen hält und sich einen Lebenstraum erfüllt, etwas, das ihr niemand zutraut. Sie studiert Mathematik. Das klingt erstmal nach kreativ ausgedachten Figuren, doch bei einer Lesung in der Humboldt-Bibliothek in Tegel sagte ein Besucher Folgendes.
Na, ich finde an der Moni sehr interessant, dass sie letztendlich eine Person darstellt, die ein jeder sicherlich schon mal irgendwo erlebt hat, sich vielleicht kennt aus dem Freundeskreis heraus, aus dem Verwandtenverhältnis heraus, wo man sich auch selbst immer fragt, wie kann es sein, dass diese Person sich ohne Rücksicht auf ihre eigenen Verluste für andere Personen mehr einsetzt als für sich selbst und Gutes tut, ja, und uneingeschränkt für andere Personen da ist.
Jetzt handelt das Buch ja auch von Mathematik und das ist nicht jedermanns Leidenschaft. Also für manche ist es das Schulfach, in dem sie Erfahrungen des Scheiterns oder auch der Herabwürdigung erlebt haben.
Ja, aber für andere ist Mathematik eben was Hochästhetisches. Alina Bronski sprach in der Eröffnung ja sogar von der beinahe meditativen Ruhe, die sie überkommt, wenn sie sich mit höherer Mathematik beschäftigt. Ich fand einen Gedanken sehr wichtig, den eine Besucherin in der Mark Twain Bibliothek in Marzahn äußerte.
Mich das seit Jahren ärgert, dass die Mathematik so abgewertet wird. An allen Stellen kokettieren alle damit, dass sie schlecht in Mathematik waren und gucken sie mal aus, mir ist doch trotzdem, was wir wollen, so nach dem Motto. Und da wird so eine Richtung vorgegeben, dass sich die Kinder, Jugendlichen oder die Gesellschaft gar nicht mehr bemüht, das zu verstehen. Und dabei ist es so interessant und gibt ja auch so viele Grundlagen für das weitere Leben auch.
Und den Gedanken nahm dann im Gespräch ein Mann auf, seines Zeichens Bauingenieur, der sagte, ohne Mathematik säßen wir gar nicht hier, es gäbe keine Gebäude und auch die Mikrofone nicht, die unsere Stimme verstärken.
Also auch keine Literaturagenten ohne Mathematik. Du hast es vorhin schon gesagt, Moni Kosinski erfüllt sich mit dem Mathestudium einen Lebenstraum. War das auch ein Thema in den Gesprächen rund um das Buch?
Ja, unbedingt. Das kam immer wieder auf, wie mutig Moni ist, welche Widerstände sie überwindet. Und ermutigt davon haben dann auch Besucherinnen und Besucher über ihre Lebensträume erzählt.
In meinem zweiten Leben würde ich gerne Landschaftsarchitektin werden. Landschaftsarchitektin finde ich faszinierend, was man da alles beachten muss, wie lange das dauert. Also bin ich jetzt zu alt dazu, das zu erleben. Aber wenn man so einen Park anlegt zum Beispiel, muss man ja wissen, der Baum, der wächst so und so viele Jahre und wird dann so groß und die Sichtachse muss ja dann noch bleiben. Das finde ich total faszinierend.
Ja, ein letzter Aspekt, der wichtig ist in diesem Roman, ist Bildungsgerechtigkeit. Also wer kommt überhaupt an die Universität und wer wird im Schulsystem gefördert oder benachteiligt?
Mhm. Dazu gab es ja auch auf Radio 1 eine große Diskussion im Rahmen der Sendung Die Weber. Die Sendung ist wie alle Beiträge zu Berlin liest auf den Seiten von Radio 1 und Radio 3 nachzuhören. Auch in den Lesungen in den Bibliotheken wurden immer wieder von Bildungsgerechtigkeit gesprochen. Und da gab es viele Lehrerinnen und Lehrer im Publikum, die davon berichteten, dass es eben oft auf das persönliche Engagement ankommt.
Da kam ein Flüchtlingskind, die macht jetzt 9. Klasse, hat die Probearbeit da geschrieben, eine knappe 4 geschrieben. Und jetzt kamen sie mit Körperberechnung. Und dann hatte sie Formeln und wusste nicht, was das alles bedeutet. Und da habe ich mich mit ihr hingesetzt und habe erstmal einen Körper gebastelt. Eine Pyramide, aufklappen, Stützdreiecke rein und ihr alles farbig dargestellt und dann habe ich ihr die dann nachher auch geschenkt und sie hat es dann auch verstanden. Und das ist das, was die Mathematik fasziniert und ausmacht, dass man den Schülern das versucht, anschaulich darzustellen. Und dann kriegen sie das auch mit.
Das war übrigens eine Stimme aus der Lesung in Marzahn-Hellersdorf. Die wurde komplett mitgeschnitten und als Podcast der Mark-Twain-Bibliothek veröffentlicht. Also wenn Sie mal hören wollen, wie so eine Lesung im Rahmen von Berlin liest ein Buch war, hören Sie da mal rein. Und jetzt zum Schluss, zum Abschied aus Pi mal Daumen noch eine kurze Geschichte, die für sich ganz allein steht. Es erzählt sie im Buch ein Professor namens Herbst. Er ist einer der Professoren, die Moni Kosinski und Oskar unterrichten. Herbst ist 64 Jahre alt. Kurz zur Orientierung, wir befinden uns in dieser Szene im Büro von Professor Herbst. Oskar ist dabei. Oskar ist der Erzähler. Wie gesagt, er ist 16, ein Mathe-Genie, meint über alles in der Welt Bescheid zu wissen.
Und es liest Fabian Busch, der auch das Hörbuch zu Pi mal Daumen eingesprochen hat.
Wissen Sie, worüber ich mich gerade ärgere? Fragte Herbst. Obwohl ich nicht gern herumriet, tat ich ihm den Gefallen. Darüber, dass nicht Sie den großen Satz von Fermat bewiesen haben? Herbst lächelte. Ganz knapp daneben. Ich hole etwas weiter aus. Vor 2 Jahren hatte ich eine ungute Zeit in meinem Leben. Ich versuchte, bei Verstand zu bleiben, indem ich die ganze Zeit an Mathematik dachte. Ich schaute nicht nach links und nicht nach rechts. Ich nahm kein einziges menschliches Gesicht wahr. Man kennt's, sagte ich, stolz auf meine Smalltalk-Skills. Manchmal musste ich Lebensmittel einkaufen, Wieder nickte ich verständnisvoll, weil ich auch diese Herausforderung kannte. Ich raste das Einkaufen und spielte daher währenddessen die ganze Zeit ein kleines Spiel mit mir selbst. Ich setzte meine Einkäufe so zusammen, dass ich ein Wechselgeld von 3,14 Euro zurückbekam. Ich hatte mit mir selbst vereinbart, dass alles gut würde, wenn ich es nur durchhielte. Ich nickte abermals, erschrocken darüber, wie sehr ihm sein Mittagskäfir offenbar die Zunge gelöst hatte. »Ich ging immer in den schmuddeligen Discounter bei uns an der Ecke«, fuhr Herbst fort. Er klang dabei wie diese Oma, die vom Untergang der Titanic erzählte, was mich um meine Zeitressourcen bangen ließ. »Ich schaute niemals hin, wer da an der Kasse saß, bis ich eines Tages meinen Toast und die Buletten zu Hause auspackte und mir den Kassenzettel in die Hände fiel. Das Wechselgeld betrug 2,78 Euro. Ich hatte mich verrechnet. Und dennoch war ich sicher, dass die Kassiererin mir meine üblichen 3,14 Euro zurückgegeben hatte. Alles andere hätte mich auch massiv verstört. Ich holte das Wechselgeld aus der Hosentasche und tatsächlich zwei 2-Euro-Münzen, eine 1-Euro-Münze, einmal 10 Cent, zwei Münzen zu jeweils 2 Cent. »Dumme Kassiererin«, sagte ich, »hat einen Fehlbetrag von 36 Cent in der Kasse.« »Ich habe eine andere Schlussfolgerung gezogen.« Herbst faltete die Hände und stützte das Kinn darauf. »Sie hatte sich meinen kleinen Tick gemerkt und bekam Mitleid mit mir, einem Fremden, der sich kein einziges Mal die Mühe gegeben hatte, ihr ins Gesicht zu schauen. Sie wollte mich nicht aufregen, vielleicht erkannte sie auch meine Not. Sie nahm es offensichtlich in Kauf, 36 Cent aus eigener Tasche dazuzulegen.« »Tolle Geschichte.« Ich war erleichtert darüber, dass sie schneller geendet hatte als befürchtet. »Vielen Dank. Ich war so verblüfft, dass ich in den Laden zurückging, aber die Kassiererin hatte bereits Feierabend. Ich versuchte, mich an sie zu erinnern, aber keine Chance. Ich kam am nächsten Tag wieder, aber Sie können es sich vielleicht denken.« »Es war eine alte Freundin von Ihnen?« »Kommen Sie, das ist doch offensichtlich. Sie war nicht da. Und am nächsten Tag auch nicht. Sie hatte gekündigt und, oder ihr war gekündigt worden. Niemand sagte es mir.« »Wegen der 36 Cent? Ich hoffe nicht. Jedenfalls hatte sie sich in Luft aufgelöst.« Er trank sein Kefirglas leer und stellte es schwungvoll zurück auf die Fensterbank. »Ende der Geschichte«, sagte er.
Ende des Podcasts, sagen wir.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.